präzise Falschbehauptung und die haben wir bei dpa schon mehrfach gefaktencheckt. Also 2021 im September war das ein großes Thema und das wird auch wieder ein Thema sein. Das gibt es einfach immer. Das Spiel mit unserem Halbwissen und dann so eine Sache verbreiten. Manchmal sind es auch gar nicht absichtliche Falschbehauptungen, dass Leute sagen, hä, wie kann das sein? Warum ist da ein Loch drin? Ist doch ungültig. Nein, ist nicht ungültig. Das ist ganz normal bei einem Stimmzettel.
Ja. Ja, das Spiel mit Halbwissen und auch der eigenen Erwartungshaltung,
ne? Ja,
die dann bestätigt wird. Ne? Das kommt dann beides zusammen. Action!
Fake. Yes. Der Podcast über Fake News und Fact-Checking.
Hey Leute, willkommen zu einer neuen Episode von Digger Fake, dem Aufklärungspodcast für Faktenfans und Freunde des gepflegten Hinterfragens. Mein Name ist Viktoria Graul. Ich führe euch durch die Sendung, spreche mit Betroffenen als auch Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachbereichen. Wir geben euch Tipps, wie ihr souveräner im Netz surfen könnt. Und heute fühle ich mich ganz kribbelig, denn heute werde ich euch mal wieder die nerdige Seite von Digger Fake zeigen. Ist schon ein bisschen her. 2024 ist ein Superwahljahr. Fast die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in Ländern, in denen man in diesem Jahr neue Regierungen, Präsidenten und Parlamente wählt. In einzelnen Ländern wie Russland, Indonesien oder Finnland wurde bereits gewählt. Und solche Zeiten sind es, wo das Faktencheckerherz höher schlägt. Oder sollte ich vielleicht sagen, wo das Faktencheckerherz im Kreis springt? Wahlperioden sind nämlich eng verknüpft mit Fake News Kampagnen, weil Menschen eben vor der Wahl stehen, wen sie nun wählen sollen und ob sie überhaupt wählen gehen sollen. Faktencheckerinnen und Journalisten haben da ordentlich Arbeit auf dem Tisch. Welche Taktiken sind in Wahlkämpfen beliebt, mit denen man versucht, uns absichtlich zu täuschen? Ja? Vor welchen Tricks sollten wir auf der Hut sein? Diese Fragen kläre ich zusammen mit Jan Ludwig von der Deutschen Presseagentur. Jan ist Mitglied des Faktencheck-Teams bei der dpa und Trainer für das Entlarven von Fake News. Ich hatte bei ihm auch schon eine Weiterbildung und war begeistert, wie akribisch er Fakes auseinandernimmt. Daher hat es mich sehr gefreut, dass er zugestimmt hat, in meinen Podcast zu kommen. Kurz noch, bevor es losgeht, ich würde mich freuen, wenn ihr Digger Fake finanziell unterstützt. Vielen Dank auch an jeden, der das bereits gemacht hat. Mein Podcast ist ja frei verfügbar, aber ein kleiner Beitrag von euch ist bereits wertvoll, um zumindest Kosten für Web- und Podcast-Hosting zu decken. Wer sich beteiligen möchte, kann das über eine Steady-Mitgliedschaft per PayPal oder Überweisung machen. Alles im Namen der Aufklärung und nähere Infos gibt's auf meiner Website unter diggerfake.de/unterstützen. Ja, und jetzt setzt die Checkerbrille auf. Los geht's. Digger Fake. Ich freue mich sehr, dass wir heute eine neue Digger Fake Podcast Folge aufnehmen und zu Gast ist Jan Ludwig. Er ist Journalist und arbeitet im Faktencheck-Team der Deutschen Presseagentur. Ich freue mich super, dass du hier dabei bist. Hallo.
Hallo, Viktoria. Ich freue mich auch sehr.
Bevor wir jetzt gleich unsere Episode starten mit unseren Erkenntnissen zum Thema Desinformation und Wahlen, wollte ich doch gerne mal wissen, jetzt gleich zu Anfang, aber um auch nicht zu sehr ins Detail zu gehen, du bist ja jetzt schon ein paar Jahre bei der dpa. Wie viel sind das insgesamt?
Ich bin jetzt seit 2015 bei dpa, also jetzt schon, ja, 9 Jahre. Es wären jetzt ungefähr 9 Jahre.
9 Jahre, ja. Mhm. Da würde mich jetzt brennend interessieren, aber wie gesagt, wir wollen jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil wir werden ja gleich noch mehr darauf eingehen. Und zwar, wie hat sich denn die Arbeit zu den Themen Desinformation und Wahlen verändert in eurer Redaktion?
Also was die Fakes selbst angeht, kann man sagen, dass natürlich viel mehr Plattformen mittlerweile sind, die bespielt werden. TikTok war damals noch gar nicht ein Thema für politische Falschinformationen zum Beispiel. Das ist dazu gekommen. Überhaupt der politische Raum ist viel größer geworden in den sozialen Netzwerken. Also es ist viel mehr so, dass politische Parteien das jetzt auch als wichtige, als relevante, auch als seriöse Ausspielplattform ansehen, weil sie merken, da erreiche ich halt eine bestimmte Zielgruppe, die ich früher nicht erreicht habe oder anders erreicht habe. Und jetzt eben am besten durch kurze Videos, wo ich halt sage, hallo Leute, stehe hier gerade vorm Reichstagsgebäude und gleich ist eine Abstimmung und so weiter. Das ist natürlich was, was enorm zugenommen hat. Und dadurch ist aber natürlich auch die ungefilterte Informationsverbreitung in diesen Plattformen eben da. Also es gibt eben Leute, die dann auch im politischen Raum dann Falschbehauptungen verbreiten. Und ja, dadurch, dass der politische Raum da eben hin gewachsen ist, gibt es auch mehr Fakes, die dann Wahlen beeinflussen können, die Politik beeinflussen können in diesen Plattformen. Das ist nochmal mehr geworden, als es 2015 schon der Fall war.
Ja, und ich kann mir auch vorstellen, in solchen speziellen Wahljahren, dieses Jahr ist ja so ein sogenanntes Superwahljahr, das lese ich immer wieder in den Medien. Also das bedeutet, das ist ein Jahr, in dem besonders viele Wahlen stattfinden.
Ja.
Ich habe es mal jetzt nochmal nachgeguckt, was dieses Jahr alles ansteht. Also das ist die Europawahl im Juni und Landtagswahlen im September in Sachsen, Thüringen und Brandenburg finde ich jetzt nicht so umfangreich von der Anzahl der Wahlen her. Gut, aber wenn es ein Superwahljahr ist, dann nennen wir es so. Das gab's zuletzt auch im Jahr 2021. Da gab's ja die Bundestagswahl und dann auch nochmal Landtags- und Kommunalwahlen. Und in solchen speziellen Jahren habe ich auch den Eindruck, dass da, was ich eben auch auf Social Media beobachte, dass da besonders viel Content zu den Themenwahlen verbreitet werden. Und deswegen lass uns da mal näher drauf schauen. Jeder von uns hat sich ja darauf vorbereitet und drei Erkenntnisse oder Beispiele mitgebracht, die ihm oder ihr eben aufgefallen sind zu dem Thema Desinformation und Wahlen und so ein bisschen auf die Strategien hindeuten, mit denen da umgegangen wird. Und das ist jetzt so ein Schlagabtausch. Und da ich hier das Hausrecht habe,
bestimmst du, was passiert.
Bestimme ich, was passiert. Sehr gut. Und sehr gut, sehr gut. Das bedeutet, ich fange an.
Das ist ein schöner Weg, wie man sich die Bühne erkämpfen kann, ja.
Ja, ne, finde ich auch.
Sehr gut. Merke ich mir.
Okay. Gut. Also, meine erste Erkenntnis, die ist ja vielleicht so ein bisschen mittellangweilig, aber es ist trotzdem ein Thema, das ich hier ansprechen möchte, und zwar das Narrativ Wahlbetrug.
Ja.
Es gibt ja Pannen bei einer Wahl, also zum Beispiel bei der Wiederholung der Bundestagswahl in Berlin 2021, da gab es fehlende oder falsche Stimmzettel und teils auch zu wenige Wahlkabinen, sodass die in diesem Jahr in Berlin neu durchgeführt werden musste, teilweise. Und es gibt halt solche Pannen und es gibt auch auf der anderen Seite Vorwürfe des systematischen Wahlbetrugs, zum Beispiel durch die Briefwahl oder dass Politiker vielleicht gar nicht ein Wahlrecht haben oder bestimmte Gruppen in unserem Land. Ziel solcher Aktionen ist der Vertrauensverlust in demokratische Systeme, in unser demokratisches System. Und das ist auch teilweise gekoppelt an den Aufruf, nicht wählen zu gehen. Und ich sage mal so, als Folgen, was ich auch so in den letzten Jahren so beobachtet habe und was auch Studien immer wieder zeigen, also die Gesellschaft wird polarisiert, es kommt zu einer verrohten Debattenkultur. Manche Leute gehen gar nicht wählen. Und auf jeden Fall, und das ist, sag ich mal, sehr sicher, durch Desinformation und Missinformation wird auf jeden Fall auch die Wahlentscheidung beeinflusst, wer gewählt wird. Je nachdem, was das für eine Fake News ist, ne, gegen wen die sich ausspricht und für wen die versucht, sag ich mal, Sympathiepunkte zu bekommen, ja. Und mir ist aufgefallen, ein Beispiel eben für dieses Wahlnarrativ, für dieses Narrativ Wahlbetrug aus den Präsidentschaftswahlen in Indonesien im Februar 2024. Da habe ich bei AFP Faktencheck in Indonesien einen Beitrag gefunden. Da wurde nämlich behauptet, dass Wahlurnen entdeckt wurden, die außerhalb der Lagerräume standen, mit denen dann halt die Wahl manipuliert werden sollte. Sowas gibt's, habe ich auch schon öfter eben in diesem Kontext Wahlbetrug gelesen. Und hier war das auch eben so, dass es Videomaterial gab und die Faktenchecker von AFP haben festgestellt, das Videomaterial wurde recycelt und stammt aus 2019. Was mir aber aus dem Artikel nicht ganz klar wurde, ist, ob es damals eben Wahlbetrug war oder nicht. Also das konnte ich jetzt tatsächlich nicht nachweisen oder nachlesen in dem Beitrag. Aber ja, das ist ein Beispiel, mit dem ich hier auch eröffnen will. Und das ist sicherlich so ein bekanntes Beispiel. Wahlbetrug, das ist dir sicherlich auch. Vielleicht steht sogar auf deinem Zettel.
Ja, Wahlbetrug in dem Sinne nicht, aber ich habe gleich noch was Ähnliches, habe auch was mitgebracht dazu. Aber was du sagst, diese Entlarvung des Ganzen, ne, dass man erstmal sagt, das ist ein altes Video. Das heißt, die Redakteurinnen und Redakteure von AFP haben vermutlich einfach eine Fotorückwärtssuche gemacht. Also das kann man auch mit einem Video machen, man kann es ja screenshotten und so. Und dann eine Fotorückwärtssuche und dann findet man relativ leicht heraus, okay, das ist eigentlich von 2019, das kommt vielleicht doch gar nicht aus Indonesien oder kommt vielleicht doch aus Indonesien, aber ist jedenfalls nicht aktuell. Die Anschlussfrage hat sich bei mir dann auch gestellt, ist es denn vielleicht dann damals ein Beleg für irgendetwas gewesen? Ne? Das ist eine andere Frage, aber wenn die Behauptung ist, das hier ist gerade geschehen, 2024 zeigt einen aktuellen Wahlbetrug, dann ist die Behauptung halt falsch. So, und das ist eigentlich eine sehr einfache Möglichkeit im politischen Raum, Falschbehauptungen unter die Leute zu bringen, übrigens generell. Also es lässt sich massenhaft einfach gut verbreiten, indem man ein altes Foto nimmt, ein altes Video und da irgendwie einen falschen Kontext dazu packt, ne? Mit einer Bildunterschrift oder mit dem Titel bei YouTube oder was auch immer. Das ist eigentlich so der einfachste Trick, wirklich so der einfachste, der Urtrick. Man nimmt ein altes Foto und behauptet, es sei neu und es ist immer noch so der Klassiker, der absolute Standard, was wir noch an allen Ecken und Enden antreffen. So, also das, da klingelten bei mir jetzt schon einige Glocken, als du es erzählt hast.
Ja, dann würde ich sagen, ich spiele den Ball mal an dich.
Ja, danke dir. Und tatsächlich habe ich dir auch was mitgebracht. Also so ein bisschen fast wie ASMR-mäßig hier so einen Papierzettel, einen richtigen raschelnden Papierzettel. Und zwar ist das ein Stimmzettel. Das ist ein Stimmzettel tatsächlich von der Wiederholungswahl, kein echter, sondern ein Musterstimmzettel. Aber er sieht ja an sich sonst genauso aus, nur immer so ein Musterstempel da drauf. Warum habe ich dir das mitgebracht? Das ist so einer meiner, in Anführungszeichen, Lieblingsfalschbehauptungen, die immer so bei Wahlen kursieren. Und zwar wird behauptet, hier oben bei diesem Stimmzettel, da fehlt ja so eine Ecke. Oder manchmal ist da auch so ein kleines Loch drin. Und dann schreiben Leute zum Beispiel auf Facebook, ich habe hier gerade meine Briefwahlunterlagen bekommen und da fehlt ja eine Ecke. Und wenn man eine Ecke irgendwo abschneidet oder wenn man das locht, dann wird das ja ungültig. Ja, und das posten die dann und sagen, das ist ja irgendwie Betrug, ich kriege ja irgendwie ungültige Wahlzettel zugeschickt, dann kann meine Stimme ja nichts zählen und wir werden alle übers Ohr gehauen. Und das ist so ein Klassiker. Also man kann wirklich darauf warten bei einer großen Wahl, dass das wieder aus der Versenkung geholt wird. Also jetzt, wenn wir dann mal wieder Bundestagswahl haben oder auch jetzt die Landtagswahlen, dass dann irgendwie behauptet wird, oh, hier fehlt eine Ecke und da ist irgendwie ein Loch drin und sowas. Und tatsächlich liegt das einfach daran, dass es so eine Art Stimmzettel-Schablone gibt für Menschen mit Sehbehinderung. Also Menschen, die wenig sehen oder vielleicht auch gar nichts sehen, die ganz blind sind. Und die haben halt so eine Schablone, die können die auflegen auf diesen Stimmzettel und die müssen halt wissen, wie rum sie ihn drehen müssen. Ja, also wo ist rechts oben und wo ist dann wiederum links unten? Wie kann ich die Schablone draufpacken? Und deswegen gibt's bei diesen Stimmzetteln eben diese kleine abgeschrägte Ecke oder eben so eine Lochung. Aber es gibt Leute, die behaupten eben jetzt, oh, das zeigt irgendwie, dass der Stimmzettel schon ungültig ist. Und das ist so eine typische Logik, auf der man bauen kann. Denn wie oft sehen wir eigentlich in unserem Leben einen Stimmzettel? Wir sehen ihn auch fast nie. Wir sehen ihn ja eigentlich nur in der Wahlkabine so. Und wir wissen nicht genau, wie sieht er eigentlich aus? Fehlt da eine Ecke? Ist der blau, gelb, grün, was auch immer? Wir kennen zwar dann kurz vor der Wahl, wird das immer so publiziert, so ein Beispielzettel, aber im Prinzip wissen wir nicht, ist dann irgendwie die Ecke da oder die Ecke nicht da? Und was bedeutet das? Und es stimmt.
Also ja? was mir halt in Erinnerung ist, es ist auf jeden Fall ein langer Wahlzettel, den man ja, mehrfach total auseinandernehmen muss.
Ja,
ne?
Wenn ich den hier mal auseinanderfalte, der geht über meinen halben Schreibtisch. Ja, total.
Genau. Ja. Das bleibt mir immer in Erinnerung, ja. Aber nicht sowas, ja.
Ja, und dann habe ich mal nachgeschaut, weil da manchmal auch behauptet wird, ein Personalausweis, wenn der gelocht wird, wird der ungültig gemacht. Ne? Man spielt so mit dem Halbwissen oder Viertelwissen der Menschen, dass wir alle irgendwie auch haben bei manchen Themen. Und dann habe ich mal geguckt, ich habe tatsächlich noch einen alten Ausweis von mir gefunden, noch so einen größeren laminierten. Und ja, da sind Löcher drin. Also durchlochen quasi bei einem Personalausweis heißt ungültig machen. Ne? Und deswegen kommen dann manche Leute auf den Analogieschluss, naja, wenn ein Loch in meinem Stimmzettel ist, dann auch ungültig. Nein, das ist nicht so. Ja, und diese Falschbehauptungen, die haben wir bei dpa schon mehrfach gefaktencheckt. Also 2021 im September war das ein großes Thema und das wird auch wieder ein Thema sein. Das gibt's einfach immer. Das Spiel mit unserem Halbwissen und dann so eine Sache verbreiten. Manchmal sind es auch gar nicht absichtliche Falschbehauptungen, dass Leute sagen, hä, wie kann das sein? Warum ist da ein Loch drin? Ist doch ungültig. Nein, ist nicht ungültig. Das ist ganz normal bei einem Stimmzettel. Ja.
Ja, das Spiel mit Halbwissen und auch der eigenen Erwartungshaltung, ne?
Ja,
die dann bestätigt wird. Ne? Das kommt dann beides zusammen.
Ja.
Sehr interessant. Das kannte ich überhaupt nicht, was du gerade erzählt hast. Also ich kannte weder diese Desinformation dazu und auch nicht den Vorgang, dass das für Sehbehinderte so ein Erkennungsmerkmal ist auf dem Stimmzettel. Ja, voll interessant. Okay, dann
bist du dran, glaube ich, ne? Jetzt zum Stimmzettel bin ich erstmal durch.
Okay, super. Dann bin ich dran. Ein großes Thema, was jeden Faktenchecker, jede Faktencheckerin in den vergangenen 1 bis 2 Jahren Pi mal Daumen beschäftigt hat, ist das Thema künstliche Intelligenz, KI-generierter Content. Und dazu habe ich auch ein Beispiel. Ich habe mir übrigens immer fast so Beispiele gesucht aus dem Ausland, weil ich dachte, vielleicht hat das Jan nicht so im Blick und da überschneiden wir uns nicht.
Mhm.
Mein Beispiel dieses Mal für KI-generierter Content kommt aus Indien.
Mhm.
Und zwar, kurz zur Einordnung, wir haben ja jetzt hier die Aufnahme Ende März. Wenn die Podcast-Folge erscheinen wird, ist es April.
Ja.
Und dann werden auch schon die Parlamentswahlen in Indien gestartet sein. Knapp 1 Milliarde Wahlberechtigte gibt es dort. Und ich habe bei Deutschlandfunk Kultur gelesen, Indien gilt als das Land mit der größten Dichte an Fake News.
Mhm, okay.
Ziemlich spannend. Und bei einem Online-Vortrag des International Fact-Checking Networks, IFCN, bei dem ich mit zugeguckt habe, hat eine indische Faktencheckerin berichtet, was es bereits für Fake-News-Fälle vor den Parlamentswahlen gab. Und eine davon ist der Gebrauch von KI-Stimmklonen. Das heißt, es werden mit der künstlichen Intelligenz Stimmen imitiert, und zwar von bekannten indischen Persönlichkeiten. Dazu gab es gefälschte Anzeigen, die auf Facebook und Instagram veröffentlicht wurden. Und ich sehe diese Fakes über Audio als eine, ja, doch schon große Gefahr, weil man das, glaube ich, gar nicht so im Blick hat. Vielleicht denkt man dann eher an Videos, so an Deepfakes, aber dass man mit einer KI auch Stimmen imitieren kann, ist vielleicht vielen auch nicht so präsent. Und in dem Zusammenhang hat diese indische Faktencheckerin auch gesagt, und das fand ich auch recht spannend, also ihrer Einschätzung nach sind sogar KI-generierte Bilder aktuell gar nicht so gefährlich. Vielmehr sieht sie Bildbearbeitungs-Apps als eine Gefahr, weil man da zum Beispiel, wenn man jetzt Fotos hat, wo ein Politiker drauf ist, mit einem anderen Politiker oder einer Wählerin, da kann man zum Beispiel das Lächeln in ein Gesicht abändern, ne? Dass man, wenn da im Original ein Lächeln zu sehen ist, dass man das dann nachbearbeitet und macht dann so ein missmutiges Gesicht und dann hat man natürlich ein perfektes Beispiel für, also bei dem Politiker kamen seine Aussagen nicht so gut an und das sieht man hier super, weil die Leute sind total schlecht drauf. Ne? Also das unterstützt dann sowas. Und das fand ich auch recht spannend. Also das sind, glaube ich, so zwei Dinge mit KI-generierten Inhalten und Tools, die man auf dem Schirm haben sollte, wenn man durch den Newsfeed scrollt.
Ja. Ja, interessant. Ja, putzig. Das habe ich tatsächlich auch auf meinem Zettel. Aber wie soll es auch anders sein? Ne? Wie hätten wir auch KI außer Acht lassen können, wenn es um wichtige, politisch relevante Fakes geht? So. Und spannend, ne? Auch als du sagtest, Superwahl, ja, musste ich auch dran denken, es ist ja eben nicht nur Europa und ohnehin, also die Parlamentswahlen in der EU sind einfach eine der größten Wahlen der Welt. Und dazu kommt ja auch noch dann unter anderem die US-Wahl, so, die kommt ja auch noch dazu. Ne? Jetzt hast du auch noch Indien genannt. Also das Superwahljahr ist im globalen Sinne auf jeden Fall eins. Und zu den Audio-Fakes, da bin ich übrigens ganz, ganz bei dir oder auch bei der Kollegin aus Indien. Denn ich glaube, dass Audio-Fakes, du hast doch vorhin gesagt, die haben wir nicht so im Blick. Ich glaube, das war wahrscheinlich unabsichtlich doppeldeutig und das finde ich sehr spannend, weil wenn wir ein Bild sehen, die KI-generierten Bilder, die sind schon sehr gut. Mittlerweile gibt es auch KI-generierte Videos, also komplett KI-generiert. Die sind schon zum Teil sehr gut, aber sie sind absolut nicht fehlerfrei und die kann man schon entdecken. Man kann sich darauf trainieren, die zu entdecken. Wir können aber nicht mit unseren Augen arbeiten, wenn es eben eine Audionachricht ist. Und deswegen ist das was ich auch für sehr gefährlich halte, Stand jetzt gefährlicher als visuellen Content, also irgendwelche Bilder oder Videos, die mit KI erzeugt wurden. Und ich kenne auch Fälle, zum Beispiel aus Großbritannien, dass der Oppositionsführer dort Opfer eines KI-Audio-Fakes war, das zu ihm verbreitet wurde, dass in der Slowakei gab es sowas. Das ist leider was sich leicht zu machen lässt. Ne? Du brauchst je nach Tool, was du dafür verwendest, brauchst du nur so eine Minute Rohmaterial, also eine Minute, wo jemand spricht und die Person einigermaßen gut zu hören ist, um dann daraus einen Stimmklon zu erzeugen. Also die Person muss nur eine Minute lang was sagen. Und dann kann man die mit solchen Programmen einfach irgendwas anderes sagen lassen. Also das Programm lernt dann so zu sprechen wie die Person. Und dann kann man einfach in so ein Feld eintippen, was soll die Person dann sagen. Und das ist insofern schwieriger zu entlarven für jemanden wie uns, also als Faktencheck-Team, weil wir natürlich auch ein bisschen darauf vertrauen müssen, oder besser gesagt die Leserinnen und Leser müssen darauf vertrauen, wenn das die Partei, der Politiker dementiert, dass es in dem Moment auch stimmt. Und ich verstehe, wenn Leute dann sagen, naja gut, da gibt es jetzt diese Audionachricht und der Politiker dementiert das, würde ich jetzt an seiner Stelle auch, woher soll ich jetzt wissen, was stimmt? Und dann müssen wir manchmal, das ist halt schwieriger als beim Bildlichen, müssen wir den Leuten sagen, hört mal genau hin, das hört sich immer noch ein bisschen roboterhaft an, da fehlen immer noch ein bisschen die Emotionen. Warum hört man irgendwie zum Beispiel die Hintergrundgeräusche immer gleich laut? Also warum ändert sich dann irgendwie nichts oder so? Also man hatte so kleine, aber sehr subtile Indizien in so einer Audiodatei und das Leuten beizubringen, denen zu sagen, hört mal, hier ist doch noch Zeichen dafür, dass es nicht eine menschliche Stimme ist, das ist schwer. Ne? Also bei einem Bild zu sagen, guck mal hier, die Person hat irgendwie 7 Finger in einer Hand, das kann man Leuten relativ leicht klar machen, aber bei so einer Audiodatei, das ist schon deutlich schwieriger und es gibt auch nicht das Programm, wo man das oben reinkippt und unten kommt dann raus, zu 100% ist das KI generiert oder zu 100% ist das echt. Die gibt's leider so auch nicht. Das ist schon, ich finde, dass Demokratie theoretisch und Demokratie praktisch sind Audio-Fakes wirklich eine Gefahr. Ja. Übrigens in den USA auch, Joe Biden, gab es auch so einen KI, sogenannten Robocall, wo Leute einen Anruf bekommen haben und es hörte sich an wie eine Joe Biden Stimme, es war aber nicht er selbst. Also da gibt es auch, ja.
Zwei Dinge, die mir da jetzt eingefallen sind. Das erste, immer wenn ich Anrufe bekomme von unterdrückten Nummern, also mittlerweile gehe ich da auch nicht mehr ran, bin ich total hypersensibel. Bei mir schrillen da die Alarmglocken, ne? Und ich weiß auch nicht. Also manchmal denke ich mir dann auch, ist das jetzt eine KI-Stimme oder ist es keine? Also ich bin mittlerweile da echt auch ein bisschen
paranoid.
Paranoid, genau. Ja.
Wusste jetzt nicht, ob ich sagen soll, ob du es meinst, aber dann dachte ich mir, doch, das meinst du.
Doch, das meine ich. Und das Zweite, ich glaube, was das auch so attraktiv macht für Fake News Produzentinnen und Produzenten, ist, dass man Audio-Mitschnitte, ja, da ist nicht so die Lust da, das zu konsumieren, weil man so getrimmt ist auf Videos einfach, ne?
Weil eben nichts passiert auf der visuellen Ebene, ne? Dass man es online stellt und dann ist dann nur eine Audionachricht. Man müsste also die Augen zumachen am besten.
Genau. Aber das ist natürlich dann anstrengender und turnt dann Leute vielleicht auch eher ab zuzuhören. Aber prinzipiell finde ich das natürlich schon wichtig, dass man das auf dem Schirm hat, weil man eben so getrimmt ist, immer nur auf Video-Deepfakes oder sowas hereinzufallen.
Aber das ist ja auch, da kann man so einen leichten Trick anwenden, ne, als jemand, der den Fake unter die Leute bringen will. Wenn die Stimme zum Beispiel nicht so ganz bekannt ist, also Barack Obama erkennt jeder, so seine Sprechart, und Donald Trump erkennt auch jeder. Aber wenn die Person vielleicht nicht ganz so bekannt ist, wenn man dann zu der Audionachricht einfach noch, um ein Bild zu sehen, auch noch ein Foto dieses Politikers oder der Politikerin zeigt, dann funktioniert unser Hirn so, dass wir auch automatisch eher eben dran denken, ach ja, das ist sie, und dann einfach denken, ja, es klingt so ungefähr wie sie. Dann gerade wenn man so eine Audionachricht hört und es wird behauptet, das sei eine politisch prominente Person, dann einfach mal die Augen zuzumachen und sich zu überlegen, wäre ich auch drauf gekommen ohne das Bild, oder soll mir das quasi so ein bisschen mich in irgendeine Richtung lenken, ne, dieses Foto?
Ja.
Das ist auch so ein Trick. Also, dass man wirklich mal die Augen zumacht und überlegt, spricht die Person wirklich so? Und dann mal ein echtes Video hören auf YouTube von der Person, wie sie spricht, und dann zum Abgleich nochmal die Audionachricht, dann hört man schon mal gut die Unterschiede. Die Stimme ist rauer, sie ist roboterhafter, monotoner, solche Sachen. Die Betonungen sind falsch, die Sprechgeschwindigkeit ist falsch. Also Obama spricht zum Beispiel sehr langsam. Wenn das zu schnell ist, ist das auch irgendwie dann irgendwie auffällig.
Ja, coole Tipps, vielen Dank. Dann würde ich jetzt wieder weitermachen, ne?
Ja.
Meine dritte Erkenntnis, eine Strategie, die ich hier an dritter Stelle eben auch noch erwähnen möchte, ist das Kapern von Hashtags, um Deutungshoheit zu erlangen. Hashtags hat jeder sicherlich schon mal verwendet. Das ist super praktisch, halt um Inhalte auf Social Media sichtbar zu machen. Oder man kann ja auch nicht nur Accounts auf einzelnen Plattformen folgen, sondern auch Hashtags. Und ja, in der Suchleiste kann man ja dann entsprechend auch nach Schlagwörtern suchen, die manche auch als Hashtags dann verwenden. Und Hashtags sind auch oft verknüpft mit Trends. Und ich habe im Newsletter vom Kommunikationswissenschaftler Markus Bösch, der hat den Newsletter Understanding TikTok, ein Beispiel gefunden, dass das irgendwie auf den Punkt bringt. Also er hat da von dem Trend-Hashtag Reclaim TikTok berichtet. Hast du davon schon mal gehört?
Nee, erzähl mir mal.
Einer der ersten Leute, die das verwendet haben, ist die Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Und der ist quasi ein Aufruf gegen die AfD, die auf TikTok ja ziemlich gute und erfolgreiche Propaganda verbreitet. Und dieser Hashtag wird dann eben verwendet, um dem entgegenzutreten. Konkret wird da eben gesagt, dass man mit dem Hashtag sogenannte progressive Konten unterstützen soll, also die eben, würde ich mal jetzt so interpretieren, eine komplette andere Sicht zur AfD haben und auch eher weltoffen sind und auf friedliche Debattenkultur und Kommentarspalten mit guter Stimmung überfluten. Das sind alles so Aufrufe, die mit diesem Hashtag Reclaim TikTok verbunden sind. Also zum Beispiel auch mit solchen Aussagen, wir dürfen den Rechten nicht das Feld überlassen. Und eben jetzt kommt die Wendung, nämlich das Kapern von diesen Hashtags. Markus Bösch berichtet eben in seinem Newsletter, dass rechte Gruppen den Hashtag für sich verwenden, um dann eben ihre eigene Welt sich zu verbreiten. Und dieses Kapern von Hashtags, das zielt natürlich darauf ab, dass Botschaften übermittelt werden sollen, die Hass verbreiten oder Hass beinhalten und die Leute ausgrenzen und auch an sich dann die Debatten beeinflussen können. Ne? Also wenn man so ein Hashtag kapert, hat das natürlich dann auch was so ein bisschen von, hey, ich bin euch überlegen und wir können das ja viel besser. Das wird da alles mit übertragen, sage ich mal. Und das macht es für mich eben zu einer Gefahr einfach, die man auch jetzt im Wahlzeitraum beachten sollte.
Ich glaube, das Gute ist bei TikTok, dass man ja wirklich draufklicken kann auf den Hashtag und dann sieht man eben, ne, wie oft wird es verwendet und dann kann man so ein bisschen durchklicken und schauen, was ist gerade so der Trend, wie wird der Hashtag verwendet. Im Prinzip ist das ja eine alte Struktur, ne, dass man auch Wörter neu, also umwertet, ne, dass man Wörter irgendwie neu benutzt im öffentlichen Raum.
Ja.
Teilweise wurden ja Schimpfwörter über bestimmte Gruppen von denen dann adoptiert gewissermaßen und als stolze Selbstbezeichnung irgendwie verwendet.
Ja.
Das hat man eben jetzt auch in Social Media.
Das gibt's übrigens auch im umgekehrten Fall, ne? Also dieses zum Beispiel Hashtag Proud Boys von rechten Gruppen aus den USA, die da ihre Weltsicht verbreitet haben unter dem Hashtag. Der wurde in der Öffentlichkeit dann auch gekapert, um ein Gegenbild zu zeigen. Ne? Also wir sind für Inklusion und für Weltoffenheit. Sowas gibt's natürlich auch von beiden Seiten, ja.
Ja. Es ist letztlich ein offener Raum, ne? Also nicht ganz offen, weil natürlich ein Algorithmus die Videos hoch und runter spült, so in den ganzen Feeds und For You-Page bei TikTok und so, aber im Prinzip, ne, wenn sich genügend Leute zusammenfinden, dann können sie irgendwie das in neue Richtung bringen. Und das ist natürlich immer ein Problem, auch zumal das dann irgendwie manchmal gekapert wird. Das nehmen wir an, das ist jetzt irgendein Hashtag, der irgendwie noch, ich sag jetzt mal, noch was eher von Jugendlichen verwendet wird. Und dann kann man halt extremistischen Content damit auch labeln und den dann versehen. Das heißt, die Leute kriegen das dann auch mehr in ihren Feed oder ihre For You-Page schon reingespielt. Ja. Das ist schon auch kritisch. Und da ist halt das Problem bei TikTok, dass halt das Durchschnittsalter halt das geringste ist, so der großen Plattform. Und dass da eben auch Leute, die irgendwie, die rekrutieren für extremistische, für kriminelle Zwecke, habe ich jetzt mal gehört, auch in Marseille, so die Drogengangs, die dann auch auf TikTok rekrutieren. So, und natürlich nutzt man dann auch manchmal irgendeinen Hashtag, der gar nichts damit zu tun hat, was weiß ich, Fußball-WM oder irgendwas, was Leute irgendwie gerade total interessiert. Also es muss gar nicht politisch sein und man mit solchen unpolitischen Hashtags kriegen die das dann immer auf einmal reingespielt durch den Algorithmus und denken sich, spannend, da kann ich hier viel Geld verdienen und dann bin ich irgendwie Drogenkurier oder sonst irgendwas. Das ist schon echt gefährlich, wie dann irgendwie wie das Leute nutzen können für ihre Zwecke so. Aber das ist eben ein offener Raum und wenn das irgendwie dann gefördert wird durch so einen Algorithmus, das ist schon echt, ja. Also insofern, ja, immer gut, wenn auch zivilgesellschaftlich da irgendwie Initiativen ergriffen werden und Leute sagen, wir machen jetzt einen neuen Hashtag und der heißt das und das. Aber man hat halt nie einen Besitzanspruch drauf, ne? Jeder kann den halt verwenden, so einen Hashtag.
Ja. Dann gebe ich den Ball nochmal, jetzt ein letztes Mal, zu dir.
Ja, danke dir. Ja, tatsächlich, wir haben jetzt so ein bisschen auch über verschiedene Möglichkeiten der politischen Fakes gesprochen. Also ich hatte angefangen so, oder wir hatten angefangen mit dem Wahlvorgang an sich, ne, dass man den Wahlvorgang an sich angreift und dann irgendwie mit diesen Stimmzetteln und der Falschbehauptung so oder zu dem Wahlbetrug hier und da und dann alte Bilder verwendet. Dann gibt's, glaube ich, so diesen wahlbeeinflussenden, diese wahlbeeinflussenden Fakes, was Personen angeht. Ne? Also gerade jetzt diese ganzen Audio-Deepfakes, die richten sich ja oft gegen eine Person, gegen Oppositionsführer, gegen eine konkurrierende Partei, gegen die amtierende Regierung, gegen wen auch immer. Aber es richtet sich ja vor allem gegen Personen. Man versucht, Personen irgendwie ein schlechtes Licht zu stellen, ein schlechtes Licht zu rücken. Und dann gibt's aber eigentlich auch politische Themen, also einfach themenbezogene Sachen. Da ist eigentlich das Spannende, finde ich, dass, also Wahljahr ist nicht jedes Jahr, also jedenfalls Großwahljahr oder Superwahljahr ist nicht jedes Jahr, aber Politik wird jedes Jahr gemacht und jeden Tag. Und dann muss man halt sagen, eigentlich ist nach der Wahl vor der Wahl. Ja, also unsere politische Meinung, klar, die bilden wir schon auch eher so ein bisschen kurz vor einer Wahl nochmal schärfer für die Entscheidung, aber im Prinzip wird unsere politische Meinung jeden Tag beeinflusst. So, und da gibt's eben, deswegen gibt's dann gar nicht so den Zeitpunkt, es gibt schon einen Zeitpunkt, wo es besonders wichtig ist, nämlich kurz vor Wahlen, aber im Prinzip werden wir durch politische Fakes immer beeinflusst, so. Und eins, was mir aufgefallen war, was ziemlich ausgefeilt war, ziemlich komplex als Falschbehauptung war, so ein Fake-Video. Also, das muss jemand mit böser Absicht erstellt haben. Da gibt's kein versehentlich, sondern das war jemand mit böser Absicht. Und zwar, es kursierte auch, wurde auch von deutschen Politikern unter anderem geteilt, es kursierte ein Video, das hatte so dieses Zeichen von Euronews oder Euronews, also so diesem europäischen Nachrichtenkanal. Ganz normaler, ne, Nachrichtenkanal, den man noch irgendwie vertrauenswürdigen Content, irgendwie der vertrauenswürdigen Inhalt produziert. Und dieses Video war so eine Minute lang und es zeigte irgendwie so einen Trecker, so einen Traktor mit so einem Güllewerfer, wie der angeblich eine ukrainische Botschaft in Frankreich mit Gülle bewirft. Also wirklich so einen hohen Bogen flog dann irgendwie Gülle auf dieses Gebäude. Und dann hieß es, die ukrainische Botschaft in Frankreich hätte sich negativ zu den Bauernprotesten, die es ja auch dort gab, geäußert und hätten gesagt, die Bauern sollten noch ein bisschen patriotischer denken und sich nicht irgendwie gegen ihre Regierung auflehnen, ich fasse jetzt mal sinngemäß zusammen, und lieber irgendwie vereint quasi zusammenstehen und diese Proteste, das sollten sie besser bleiben lassen. So. Und an diesem Video stimmte einfach gar nichts. Also irgendjemand hat sich die Mühe gemacht, aus verschiedenen Bildern und Fake-Briefen und so weiter, einen Fake-Brief, wirklich einen ganzen einminütigen, komplett erfundenen Beitrag zu machen, der eben aber aussieht, als käme er von einem seriösen Medium. Und das ist schon krass. Also es stimmte gar nichts. Das abgebildete Gebäude konnte man auch so Foto-Rückwärtssuche machen. Das war nicht irgendwie die Botschaft der Ukraine in Paris, sondern das war irgendwie ein Regionalrat in Dijon, also die Stadt mit dem Senf. Mhm. Das, was Bautzen in Deutschland ist ja Dijon quasi in Frankreich.
Ja.
Dann diesen angeblichen Brief, also offiziellen Brief des ukrainischen Botschafters oder der Botschaft in Frankreich gab es auch nicht. Also auch da wurde einfach ein Schriftstück gezeigt, was irgendwie manipuliert war. Es gab auch nicht diese Forderung. Es war einfach alles komplett erstunken und erlogen. Aber da müssen sich halt einfach Leute mal hingesetzt haben und so einen einminütigen Beitrag aus allen möglichen Bildern, auch so ein bisschen, ja, wirklich Regie geführt haben, ne? Was brauchen wir jetzt? Ah, wir brauchen noch einen Bauernverbandspräsidenten, den lassen wir auch noch was Negatives sagen, so. Und ja, das ist auch auf russischsprachigen Telegram-Kanälen verbreitet worden, so. Das ist schon einfach eine sehr clevere, muss man sagen, aus handwerklich von den Fakern, eine sehr clevere Verquickung von zwei Themen. Bauernprotesten, Krieg in der Ukraine. Damit kann man halt sehr viele Leute irgendwie einfangen und auch ein bisschen die Wut steigern. Es geht ja oft nicht ums Informieren, es geht einfach nur um Leute wütender zu machen, empörter zu machen, Vertrauen anzugreifen. Ne? Das hast du ja am Anfang gesagt. Das ist eigentlich so der Haupthebel. Man will eigentlich das Vertrauen in diese Königsdisziplin Wahlen, so eine demokratische Königsdisziplin. Wir gehen wählen und entscheiden mit, wer über uns, ne? Also Demokratie, Herrschaft des Volkes, wir entscheiden dann, wer herrscht, wer regiert. Und wenn man das halt so angreift auf so vielen Hebeln, das fand ich schon, das war erstaunlich. Und das ist selten. Also ein großer, selbst ein einminütiges Video, was komplett erfunden ist, dass das so zusammengeschnitten war, da ist man schon mal einen Tag beschäftigt. So, das ist eigentlich selten. Oft sind diese Falschbehauptungen eigentlich viel leichter.
Ja, so. Mit recyceltem Material, ne?
Genau.
Oft. Aber dann in dem Fall, wenn das so komplett neu zusammen, also da ist ja auch voll die Hingabe dahinter, ne?
Mhm.
Er hat sich richtig leidenschaftlich in seine Rolle als Fake News Produzent reingebeamt, so, ne?
Ja, ja. Und das ist schon, da merkt man halt, dann muss auch kriminelle Energie da sein. Ja, also jetzt bei dem Stimmzettel, da kann auch mal sein, dass Leute denken, gelocht, perforiert, also hier so mit der Ecke, die fehlt, dass die Leute wirklich es nicht besser wissen und dann posten und andere Leute mit verunsichern. Das kann ich mir vorstellen. Aber so ein Video, das, da ist kriminelle Energie dahinter. Ne? Das haben sich Leute irgendwie in der Stube zusammengedacht und dann zusammengestellt und das sollte absichtlich Menschen desinformieren. Ja.
Und wie ist das ausgegangen? Wie kannst du da noch ein bisschen was dazu erzählen?
Ja, also erstmal die Entlarvung, ne, hatte ich eben schon mal so angedeutet, dass gerade bei einem Video eine unserer ersten Maßnahmen ist wirklich eine Fotorückwärtssuche. Und die kann ja auch jeder mit seinem Handy machen. Mittlerweile haben wir alle eine Fotorückwärtssuche drauf. Also wir können ein Bild quasi ja, als würden wir es teilen, aber eben nicht auf WhatsApp, sondern eben mit Google teilen. So, und Google guckt dann nach, was ist das für ein Gebäude oder zeigt das irgendwie einen Gegenstand, den man kennt oder nicht? Ist der vielleicht im KI generiert? So, und das ist mittlerweile mit jedem Handy möglich. Das ist so der erste Schritt. Und natürlich fragen wir bei den angeblich beteiligten Personen irgendwie nach, stellen dann Anfragen an den Regionalrat in Dijon oder sowas oder an die Botschaft von der Ukraine in Paris. Also klassische journalistische Anfragen. Ne? Können Sie uns dazu sagen? Haben Sie das tatsächlich so geschrieben? Ja, und dann schreiben wir das so runter und verlinken eben wirklich alle Quellen, die wir dafür gebraucht haben, also soweit man die verlinken kann. Ja? Das heißt, wir zeigen dann auch irgendwie, hier ist das Ergebnis einer Fotorückwärtssuche, das ist offensichtlich, oder wir zeigen dann irgendwie Google Street View, das ist irgendwie eindeutig nicht die Botschaft, sondern das ist ganz, sieht ganz anders aus, sodass auch jemand, der uns nicht vertraut, einfach sagen kann, stimmt. Ich weiß nicht, ob ich euch vertrauen kann, aber ich sehe ganz eindeutig das Bild, also das Street View Bild der Botschaft, das ist nicht das Gebäude in dem Video. Das kann ich sagen. Dahinter kann man einfach nicht zurück. Da müssen sie uns einfach glauben, das geht da nicht anders. Also da kann man nicht diskutieren, dass irgendwie diese Bilder, die es bei Google dann irgendwie massenhaft gibt und auch irgendwie bei Bing oder so, dass das irgendwie dann nicht die Botschaft ist. Ja, letztlich ist es so, dass wir sind auch gar nicht so sehr an den Urhebern an sich interessiert. Also uns geht es wirklich eher um den Inhalt. Also ist der Inhalt richtig oder falsch? Es gibt andere Medien, die sich noch stärker damit beschäftigen. Wer sind so die Netzwerke dahinter? Wer verbreitet das so als erstes und sowas?
Ja, wer verbreitet das als erstes? Aber so der Urheber, ne? Wer hat die? Bei wem ist die Idee gezündet? So, das kann man ja in vielen Fällen auch gar nicht wirklich herausfinden, außer es bekennt sich jemand dazu und dann kann man es nochmal irgendwie nachprüfen, ne?
Ja, dass das stimmt. Lange warten, aber, ja. Genau. Also man kann versuchen, den Erstverbreiter online zu finden. Je nach Plattform ist das aber ziemlich schwierig. Und selbst wenn, dann ist das auf der Plattform zuerst verbreitet worden, aber war es vorher auf WhatsApp so. Ja, was man halt sehen kann, ist vielleicht, dass in gewissen Sprachräumen ist zuerst kursierte und dann ist manchmal die Richtung so ein bisschen klar, denn wahrscheinlich kam es dann von dort und jetzt nicht aus Argentinien und nicht aus Norwegen so tendenziell. Aber auch das, ne, das ist alles erstmal viel mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten und für uns ist dann oft erstmal wichtiger, ist der Inhalt richtig oder falsch. So, und diese Netzwerkanalysen, das machen dann eher andere Medien. Also das ist nicht so betrachten wir nicht als unsere Kernaufgabe.
Spannend. Ich schaue mir den Faktencheck dazu auf jeden Fall an und ich verlinke den dann auch in den Shownotes. Dann kann sich jeder, der hier zuhört, da auch nochmal reinlesen. Ja, ich wäre soweit durch. Wir haben sehr viel besprochen. Es kam einiges Neues dazu, was ich auch neu im Blick habe, wenn ich durch den eigenen Newsfeed scrollen werde.
Ja.
Und ich würde die Sendung jetzt einfach damit auch schließen. Ich freue mich, dass du dabei warst und auch ein bisschen noch Neues den Hörerinnen und Hörern an die Hand gegeben hast.
Ja, das hoffe ich. Hat mich sehr gefreut, Viktoria.
Dann mach's gut. Tschüss.
Mach's gut. Ciao.
Das war Digga Fake, zu Gast in dieser Sendung der Faktenchecker und Trainer Jan Ludwig. Welche Taktik, die wir hier besprochen haben, findet ihr denn besonders relevant? Welche Beispiele habt habt ihr schon im Netz gefunden? Ja, das würde mich interessieren. Schreibt mir doch gerne über kontakt@diggerfake.de, über Instagram oder Mastodon. Checkt die Shownotes, da steht nochmal alles Weitere drin. Auch die Links zu den Faktenchecks und den Artikeln, die wir in der Sendung besprochen haben. Und bevor ich mich verabschiede, denkt dran, ja, um euch in eurem Wahlverhalten zu beeinflussen, da kursiert nicht nur bewusst gestreuter falscher Content im Netz, nein, nein, es sind auch rhetorische Tricks, mit denen man Zweifel sehen und andere Menschen abwerten kann. Außerdem kommen Hass und Hetze manchmal humorvoll daher, getarnt als lustige Memes oder Satire. Also, bleibt sachbezogen und mit klarem Kopf. Na? Checkt die Quellen, das ist das Wichtigste, was ihr machen sollt, als allerersten Schritt immer, wenn ihr euch durchs Netz bewegt. Leute, vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz, ganz bald. Ciao!